Die Wanderapothekerin von Ini Lorenz. Es liest Anne Moll.
Prolog. Unter dem Schirmdach einer mächtigen Eiche hatten zwei Männer ein Lagerfeuer entzündet und wärmten sich daran. Beide trugen derbe Schuhe, graue Strümpfe, lederne Kniehosen und einen dunklen bis zu den Waden reichenden Rock. Beide Männer hatten die Lebensmitte schon überschritten, waren aber noch rüstig genug, um ihre schweren Tragegestelle zu schultern und meilenweit zu tragen. Während sie sich unterhielten, wickelte der kleinere von ihnen einen Strang zähen Teiges um einen Stock und hielt ihn in die Flammen. Sein Begleiter schnitt etwas Pökelfleisch von einem größeren Stück ab und steckte es ebenfalls auf einen abgeschnittenen Ast.
»Schau nicht so vorwurfsvoll, Martin. Dieses Fleisch habe ich von einer Bäuerin für etwas Pferdesalbe erhalten«, beantwortete dieser den fragenden Blick seines Begleiters. »Wer mit dem Reff durch die Lande zieht, braucht Kraft. Die bekommt man nicht, wenn man tagtäglich nur ein wenig Mehl mit Wasser mengt und sich mit dieser Kost begnügt. Man muss auch mal ein Stück Schinken eintauschen und sich in der Schenke einen Krug Bier oder einen Becher Wein gönnen.«
Martin schüttelte missbilligend den Kopf. »Mein Brot besteht nicht nur aus Mehl und Wasser. Es ist etwas Fett darin und Kräuter, die es wohlschmeckend machen. Auch werde ich nicht auf einen Krug Bier verzichten. Morgen, wenn wir Gernsbach und damit das Ende unserer Strecke erreicht haben, werde ich mir sogar Wein schmecken lassen, samt dem guten Eintopf, den es bei Bolland gibt. So habe ich es jedes Jahr gehalten. Ich bin froh, dass wir uns bereits heute begegnet sind, Alois, denn so wissen wir, dass wir beide unsere Strecken gut hinter uns gebracht haben.«
»Ich bin auch froh, dass wir wieder zusammen sind«, erklärte Alois Schneid. »Zu zweit lässt es sich doch besser wandern. Außerdem haben wir so endlich jemanden zu reden. Deswegen hatte ich gehofft, dich noch vor unserem Ziel zu treffen und bin in den letzten Tagen rascher ausgeschritten.«
Martin blickte seinen älteren Bruder verwundert an. »Aber warum denn? Du weißt doch, dass ich in Bollands Wirtshaus auf dich gewartet hätte.«
»Gewiss«, antwortete Alois und sah sich nervös um. »Aber ich wollte mich mit dir unter vier Augen unterhalten und nicht dort, wo andere uns belauschen können.«
»Als wenn wir Geheimnisse hätten, die vor der Welt verborgen bleiben müssten.«
»Wir haben ein Geheimnis, Bruder. Solltest du das vergessen haben?« fragte Alois mit gedämpfter Stimme. »Es mag jetzt 19 Jahre her sein. Erinnerst du dich an das schlimme Unwetter und an den Schrecken, der uns überfiel, als der Sturm den Baum umwarf, unter dem wir Schutz suchen wollten?«
Martin schüttelte es.
»Oh ja, daran erinnere ich mich nur zu gut.« »Dann erinnerst du dich auch noch an den darauffolgenden Morgen und den goldenen Glanz zwischen den ausgerissenen Wurzeln des Baumes?« antwortete Alois erregt.
»Daran will ich lieber nicht denken. Damals hast du mir geholfen, das Gold zu bergen, und du hattest auch nichts dagegen, es mit mir zu teilen. Jeder hat seinen Beutel gefüllt, und die waren schließlich größer als ein Kinderkopf. Es war ein Schatz des Teufels. Gold ist Gold, und es gehört weder dem Teufel noch Gott«, antwortete Alois harsch. »Das Gold war verflucht. Du hast es doch selbst erlebt. Dein braves Weib kam nur wenige Tage, nachdem wir zu Hause angekommen waren, mit einem toten Kind nieder und starb kurz darauf. Im Winter hast du dir ein Bein gebrochen und konntest das Jahr darauf nicht losziehen.«
»Jetzt mach mal halblang«, unterbrach Alois seinen Bruder. »Mein Weib wäre auch so gestorben, und ich hätte mir das Bein ebenso gebrochen. Nur das Gold hat mich davor bewahrt, betteln gehen zu müssen. Mich ärgert heute noch, dass mich der Lombarde, dem ich es verkauft habe, viel zu billig abgespeist hat. Doch das wird mir kein zweites Mal passieren.«
Martin lachte hart auf.
»Es wird kein zweites Mal geben, Bruder. Oder glaubst du etwa, wir würden erneut auf solch einen Schatz stoßen?«
Er knabberte vorsichtig an seinem Brot, schnupperte aber ein paar Mal genießerisch, weil ihm der Duft des gebratenen Pökelfleisches in die Nase stieg. Alois entging das nicht und er grinste spöttisch.
»Es riecht freilich besser als dein Stockbrot. Warum sollen wir uns kasteien, nur damit der Herr Laborant noch reicher wird?
Sag nichts gegen Herrn Just. Er ist ein braver Mann. Außerdem stehen die Preise fest, zu denen er uns all die Salben, Essenzen und Öle überlässt. Es liegt an uns, wie viel wir daran verdienen. Geben wir unterwegs mehr Geld aus, bringen wir weniger mit nach Hause.«
Alois verzog das Gesicht.
Auch wenn du von der Strecke einen Taler oder zwei mehr nach Hause bringst, wirst du davon nicht reich. Wozu brauche ich Reichtum? Gott hat mich genug gesegnet, antwortete Martin. Ich habe ein braves, strammes Weib, das wie keine zweite ihre Kräuter ziehen kann. Vier wohlgeratene Kinder und ein gutes Auskommen. Und das ohne diesen verfluchten Schatz.
Ja, red du nur, knurrte Alois.